Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, alles eine Stunde früher. Ich weiß nicht, könnt ihr euch an euer allererstes Gebet erinnern, das ihr jemals gebetet habt? Ja, einige schon. Also ich nicht, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich kann mich nicht daran erinnern. Aber meine Mutter hat mir davon erzählt. Da war ich ungefähr ein Jahr alt. Und sie erzählt mir, das war ein Tag. Wir lebten damals mit unseren Großeltern zusammen in einem Haus und mein Vater ist quasi der Jüngste in der Familie gewesen, ja, der blieb dann im Haus und die anderen Geschwister kamen dann halt immer wieder aus Taschkent nach Tschetschik zu den Großeltern dann. Und so hatten wir auch so einen Tag, war voll, alle meine Onkel und Tanten und Cousins und Cousinen waren gekommen und meine Onkel, die meisten von denen sind nicht gläubig und sie haben sich einen Spaß daraus gemacht, mir damals, ich war gerade ein Jahr alt, habe angefangen zu sprechen, mir damals alle möglichen Schimpfwörter beizubringen. Also das ist, was meine Mutter mir erzählte, ja, ich kann mich nicht daran erinnern. Und so verging der Tag und sie waren dann nach Hause und abends vor dem Schlafengehen dachte dann meine Mutter, dass es jetzt Zeit ist, dass ich anfange auch zu beten. Und so hat sie dann angefangen, mir versucht, ein Gebet beizubringen. Lieber Heiland, mach mich fromm. Das geht noch länger, aber sie hat mir nur diesen einen Satz versucht beizubringen. Und sie übte so lange mit mir, bis ich dann irgendwann Heiland und fromm zusammengekriegt habe. Und das war mein erstes Gebet. Und meine Oma, die schimpfte dann mit meiner Mutter und sagte, was quälst du das Kind? Ja, das ist noch viel zu klein zum Beten. Und meine Mutter sagte dann, wenn er nicht zu klein zum Fluchen ist, dann ist er auch nicht zu klein zum Beten. Und das war, so wie meine Mutter mir erzählt hat, mein erstes Gebet. Und später, viel später, habe ich dann erst gelernt, auch nicht nur auswendig gelernte Gebete zu beten, sondern wirklich von Herzen, das Gott zu sagen, was mir auf dem Herzen liegt. Aber das ist eine andere Geschichte, wie ich das gelernt habe. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben einige von euch auch, können sich nicht erinnern, weil man quasi von klein auf irgendwie schon gelernt hat zu beten und andere vielleicht auch nicht, dass ihr noch gar nicht als Kinder gebetet habt, eure Eltern das euch gar nicht beigebracht haben. Und ich habe immer wieder Menschen getroffen, die gesagt haben, ich habe nie gelernt zu beten und ich weiß gar nicht, wie man das machen soll, ich weiß nicht, was man sagen soll. Ich weiß einfach nicht. Und für manche Leute ist es eine enorme Überwindung, wisst ihr, den Mund aufzumachen und Gott anzusprechen. Und ich möchte euch trösten, ja, wenn ihr zu dieser Sorte von Menschen gehört, die sagen, ich habe das eigentlich nie gelernt oder erst sehr spät in meinem Leben gelernt. Das ging nicht nur euch so. Selbst die Jünger Jesu, die wahrscheinlich alle aus relativ frommen Verhältnissen vielleicht auch kamen, zumindest eine gewisse religiöse Erziehung hatten, die meisten zumindest von ihnen, einige ganz bestimmt. Und sie haben sicherlich auch in ihrem Leben viele Gebete auswendig gelernt. Selbst die Jünger haben Jesus eines Tages gefragt, und Eugen hatte das ja schon gesagt, haben ihn gefragt, wie sollen wir beten? Lehr uns beten. Lehr uns vor allen Dingen richtig beten. Und das letzte Mal hatte Arthur hier letzten Sonntag gepredigt und es ging auch ums Gebet und es ging vor allen Dingen halt um die Frage, wie sollen wir beten? Und um euch nochmal kurz daran zu erinnern, in dem Text ging es halt darum, wir sollen nicht versuchen, mit unseren Gebeten Menschen zu beeindrucken. Also als religiöse Pflichterfüllung, aber auch mehr, ja, so eine religiöse Aura, die man dann mit seinen Gebeten ausstrahlt. Jesus sagt, das sollen wir nicht tun, sondern wenn wir beten, dann soll das ein Ausdruck einer echten, innigen Beziehung zu Gott sein. Und dafür brauchen wir nicht die große Menge, dafür brauchen wir nicht eine besonders heilige Stimmung, vielleicht ein bisschen Weihrauch oder so. Nein, wir sollen, Jesus sagt das ganz plastisch und konkret, er sagt, wenn du betest, geh in dein Zimmer, schließ die Tür ab und rede dann ganz allein, ganz persönlich mit deinem himmlischen Vater. Keine zur Schaustellung. Natürlich sagt Jesus, dann will Jesus damit nicht lehren. Wir haben darüber gesprochen, dass wir jetzt nur ganz jeder nur ganz alleine beten darf und wir zum Beispiel nicht vor anderen beten dürfen. Jesus selbst hat das auch anders gehandhabt. Nein, das wollte er nicht sagen. Aber er wollte betonen, es geht um diese echte Beziehung. Ja, ich rede mit meinem himmlischen Vater. Und ich möchte das nicht für jemand anderes tun und auch nicht vor jemand anderes tun. Ich möchte das nicht tun, um mich selbst vor jemanden darzustellen. Und es gibt noch einen zweiten Aspekt in dem Text vom letzten Mal, nur um euch daran nochmal zu erinnern. Wir sollen auch nicht versuchen, mit unseren Gebeten Gott irgendwie zu manipulieren. Ja? Dass wir, keine Ahnung, Gott anbetteln, dass wir alles Mögliche versuchen, indem wir das Gebet zum Beispiel runterleiern immer und immer und immer wieder und versuchen, irgendwie Gott dadurch gnädig zu stimmen oder irgendwie dazu zu bringen, dass er das tut, was wir eigentlich wollen. Sondern unser Gebet soll ein Ausdruck des Vertrauens darauf sein, dass Gott eigentlich schon weiß, was wir brauchen. Und dass Gott wirklich gut ist und dass er uns wirklich liebt. Und wir ihn nicht erst überreden müssen, uns das Gute zu geben, sondern dass wir beten, weil wir wissen, dass er uns das Gute geben möchte. Das war das letzte Mal. Und heute setzt der Text fort in der Bergpredigt in Kapitel 6 von Vers 9 bis 15. Heute wollen wir darüber nachdenken, was wir beten. Was beten wir als Kinder des himmlischen Vaters? Und Jesus erlässt auch diese Frage nicht unbeantwortet. Und er gibt seinen Jüngern ein Beispiel oder ein Mustergebet. Ich sage das ganz bewusst. Jesus, er stiftet hier nicht eine neue Liturgie. Ja, dass er sagt, es gibt nur dieses eine Gebet, das ihr beten sollt. Nein, das ist nicht die Absicht von Jesus. Er gibt ein Beispiel, ein Muster. Er will keine Liturgie stiften. Leider ist das aus diesem Gebet auch gemacht worden, aber darum ging es Jesus nicht. Es ging ihm um ein lebendiges und konkretes Beispiel, was unser Gebet als Kinder des himmlischen Vaters kennzeichnen muss. Und wir wollen es lesen in Matthäus-Evangelium Kapitel 6 von 9 bis 15. So also sollt ihr beten, sagt Jesus. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Und bringe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und die kirchliche Liturgie hat da hinzugefügt, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Und dann fügt Jesus einen Kommentar hinzu in Vers 14 und 15. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehen vergebt, wird unser himmlischer Vater uns auch vergeben. Wenn wir aber den Menschen nicht vergeben, wird unser Vater unsere Vergehen auch nicht vergeben. Ein ganz bekanntes Gebet. Ich denke, die meisten kennen es auswendig. Darf ich mal sehen, wer kennt das Vaterunser auswendig? Ja. Ja, also ihr könnt es zumindest, wenn alle beten, auch mitbeten. Ja? Es ist ja nicht so üblich bei uns, aber in anderen Kirchen ist das manchmal auch so eine Tradition, ein Teil der Liturgie, das Vaterunser zu beten. Und es ist wirklich ein schönes Gebet und wir werden es gleich merken, wie wunderbar das ist, was Jesus uns gibt. Und lass uns gleich zu Beginn auf den Anfang schauen. Was lehrt Jesus seine Jünger beten? Vielleicht, dass wir jedes Wort mal auf die Goldwaage legen, darüber nachdenken. Unser Vater im Himmel. Schon das erste Wort, unser. Wisst ihr, das hat so viel zu sagen. Man könnte eine lange Predigt darüber machen. Es ist nicht mein himmlischer Vater, es ist nicht dein himmlischer Vater, es ist nicht sein himmlischer Vater, sondern es ist unser himmlischer Vater. Es ist einerseits, drückt es halt dieses sehr Persönliche aus, ja, ich bin drin, ich bin damit involviert, ja, aber ich bin nicht allein. Und wenn wir beten, dann müssen wir uns immer dessen bewusst sein, ich bin nicht der erste und auch nicht der einzige Christ auf dieser Welt. Ich bin nicht der erste und nicht der einzige Nachfolger von Jesus Christus. Ich bin nicht der erste und nicht das einzige Kind Gottes auf dieser Welt. Wenn wir beten, beten wir unser Vater. Und wir stellen uns damit in eine Gemeinschaft von Nachfolgern Jesu Christi. Und beten hat somit auch seinen Platz in der Gemeinschaft von Nachfolgern Jesu Christi. Das zweite Wort ist Vater. Das ist schon interessant, ja. Jesus, er sagt nicht und betet, großer, allmächtiger Gott oder lieber Herrgott. Ich weiß nicht, wie man Gott auch noch anspricht und ansprechen könnte. Er sagt, unser Vater. Und die gesamte Predigtreihe haben wir ja unter diesen Titel gestellt. Leben als Kinder des himmlischen Vaters. Und das hat genau damit zu tun, dass Jesus uns hier eine Beziehung vorstellt, die nicht nur die Beziehung zwischen Gott und Mensch ist. Oder zwischen Jesus, der uns vorangeht, und wir, die wir ihm nachfolgen. Ja, Meister-Schüler-Beziehung. Es ist auch eine Vater-Kind-Beziehung. Und deswegen beten wir, und so lehrt uns Jesus, Gott als unseren Vater an. Im Himmel ist dann der Zusatz. Es ist kein irdischer Vater. Es ist nicht ein Vater, der so ganz normal ist wie alle anderen Väter, die wir kennen. Es ist ein besonderer Vater. Er ist im Himmel. Ja, das drückt seine göttliche Herkunft aus. Seine Majestät, seine Andersartigkeit. Ich möchte mal versuchen, das zu illustrieren. Ich schreibe von Berufswegen allein schon sehr viele E-Mails. Und bei E-Mails ist es so, vielleicht noch anders als bei SMS und anderen Kurznachrichten, dass man das ja wie so einen Brief auch da eine Briefzeile drüber tut. Ja, und man spricht die Leute dann irgendwie an. So, und wenn man Geschäftsbriefe schreibt oder irgendwie mit Ämtern korrespondiert, dann ist es relativ einfach, eine Grußformel zu wählen, weil man nimmt einfach die Standardgrußformel. Ja? Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Doktor irgendetwas. So, ja? Man spricht dann halt die Leute einfach mit dieser Standardgrußformel an. So, das ist bei uns in Deutschland so üblich. In anderen Ländern ist das anders, aber das ist, was wir in Deutschland machen. Aber ich spreche doch so nicht in einer E-Mail, ja, wenn ich dem Eugen etwas schreibe oder an den Vorstand. So, also ich verrate euch, also wir zum Beispiel, also ich benutze immer, ich sage mal, liebe Brüder, wenn wir im Vorstand kommunizieren, okay? Weil ich denke, dass das die beste Art ist, meine Brüder anzusprechen, ja? Weil ich sie schätze und weil ich weiß, das sind nicht sehr geehrte Damen und Herren, ja, sondern es sind meine lieben Brüder und deswegen will ich sie so ansprechen. Wenn ich meiner Frau eine E-Mail schicke, das kommt nicht so häufig vor, aber wenn, dann werde ich ganz andere Worte finden. Und ich denke, ihr versteht, so wie wir Gott ansprechen in unserem Gebet, das drückt gleich von Anfang an etwas darüber aus, in welcher Beziehung wir zu Gott stehen. Und Jesus, er lehrt uns, was seiner Meinung nach die richtige und gute Art, nicht unbedingt, dass wir Gott immer unser Vater ansprechen müssen in unseren Gebeten, aber dass die Beziehung, in der wir zu Gott stehen und in der wir auch uns bewusst sind, dass wir zu Gott stehen, eben damit zusammenhängt, dass wir sagen, es ist unser Vater im Himmel. Und da fügt Jesus gleich bei, geheiligt werde dein Name. Und das ist ganz interessant. Es ist unser Vater, ganz nah, ganz eng diese Beziehung. aber es ist gleichzeitig auch das Bewusstsein, dass Gott eben Gott ist und dass er ein heiliger Gott ist. Und was heißt das, dass er ein heiliger Gott ist? Das heißt, dass Gott im Kern heißt heilig der ganz andere, der besondere. Gott ist ganz anders als wir. Er ist kein Mensch. Er ist Gott. Er ist der Heilige, der Besondere, der herausragt. Und deswegen sollen wir ihn auch als diesen heiligen Gott verehren. Und das steckt auch gleich da drin. Unser Vater, eine ganz enge Beziehung und gleichzeitig geheiligt werde dein Name. Dein Name, oder letztlich steht hinter dem Namen ja Gott selbst, Gott soll als ein ganz besonderer Gott dargestellt und verehrt werden. Die Frage ist, wie sprichst du Gott an? Ist es der Allherrgott oder vielleicht der Kumpel? Gott, er bietet uns an. Er sagt, ich möchte dir eine Vater-Sohn-Beziehung anbieten. Und dieses Angebot gilt, weil Jesus Christus das ermöglicht hat. Und durch den Glauben an Jesus und die Bereitschaft, Jesus nachzufolgen, können wir eintreten in diese Beziehung. Und dann können wir sagen und können wir beten, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das andere ist aber auch, wenn du in dieser Beziehung stehst, lebst und betest du im Bewusstsein, dass Gott wirklich heilig ist, dass er im Himmel der ganz andere, der besondere Gott ist, nicht dein Kumpel, sondern eben doch Gott. Verehrst du Gott? Und ich denke, dass das in unseren Gebeten wahrscheinlich einer der größten Schwachpunkte ist. Ich sage ganz ehrlich, von meinen Gebeten. Viel zu schnell bin ich bei mir und meinen Problemen. Und Jesus, er fängt an und er sagt, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Da ist noch überhaupt nicht die Rede von mir und meinen Problemen. Der Blick geht auf Gott. Und die Frage ist, machen wir das auch? Beten wir Gott an oder betteln wir Gott an? Und wie oft nehmen wir die Zeit, Gott zu verehren? Seine Größe, seine Allmacht, seine Güte, seine Liebe, seine Treue und all die anderen wunderbaren Eigenschaften, die wir von unserem Gott kennen, einfach zu preisen. Ihm nicht nur zu danken für das, was er uns tut, ja, sondern ihn dafür anzubeten, wer er ist. Und das Ganze, diese Anbetung, diese Verehrung Gottes, soll nicht nur ein Lippenbekenntnis sein, sondern soll letztlich ein Teil deines und meines alltäglichen Lebens sein. Leider passiert es zu oft, dass wir Anbetung auf den Sonntag verschieben. Die 2, 3 Lieder, die wir im Gottesdienst singen, die sind ja meistens Anbetung Gottes. Das sind Gebete, die wir dann singen. Ja. Aber das ist zu wenig. Und ich denke, die entscheidende Frage ist, ob wir mit unserem ganzen Leben Gott verehren, ist, was denken die Leute über deinen Gott, wenn sie dich Montag auf der Arbeit erleben? Das ist die Frage, ob wir Gott verehren oder nicht. Und Jesus lehrt uns, unseren himmlischen Vater zu verehren, in unseren Gebeten, aber auch in unserem Leben. Jesus setzt dann fort und er lehrt seine Jünger zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gott herrscht bereits im Himmel. Der Himmel ist der Ort, wo Gottes Herrlichkeit und Gottes Herrschaft und sein Wille jetzt schon vollkommen ist. Aber es wird einen Zeitpunkt geben, wo auch auf der Erde Gottes Herrschaft vollendet wird. Noch ist sie nicht verwirklicht, noch ist das nicht fertig. Noch gibt es Ungerechtigkeit, noch gibt es Leid und Tod und Krankheit und Man könnte ja Sünde und Vergehen. Noch ist das alles da. Aber wenn wir Kinder des himmlischen Vaters sind, dann können wir nicht damit zufrieden sein, dass es noch nicht so weit ist. Wir können nicht damit zufrieden sein, wie die Welt heute aussieht. Und wir dürfen uns auch nicht mit diesem Ist-Zustand abfinden. Wir wissen und wir erwarten eine bessere, eine heile, eine vollkommene Welt unter Gottes Herrschaft. Das ist, wo wir eigentlich hinwollen und was wir uns herbeisehnen. Aber wir wissen auch, dass wir Menschen, auch wenn wir Jesus nachfolgen, nicht in der Lage sind, diese heile Welt zu erschaffen und wiederherzustellen. Was wir jetzt tun, ist in diesem Zwischenzustand, und ich hoffe, ihr tut das, weil das ist, was Nachfolge bedeutet, dass wir unseren Willen ganz bewusst Gottes Willen unterordnen, dass wir ihm gehorchen, dass wir seinem guten und heiligen Willen in unserem Leben folgen und hoffen, dass dadurch, dass Gott und Jesus unser Leben verändert, prägt, dass das sich auch auswirkt auf vielleicht eine verbesserte Situation auf unserem Arbeitsplatz, in unseren Familien, in der Stadt, vielleicht in der Welt. Aber wir wissen, auch wenn unsere Nachfolge und unser Bemühen, Jesus nachzufolgen, sicherlich die Welt auch ein Stückchen besser machen wird, am Ende kann nur Gott. Nur Gott hat die Kraft und die Weisheit, um tatsächlich den Himmel auf Erden zu verwirklichen. Und deswegen sehnen wir uns ja auch nach diesem Eingreifen Gottes. Nach dem Tag, wann er endlich sein Reich vollendet. Wenn sein Wille und seine Herrschaft auf dieser Erde auch vollkommen sind. Und darum beten wir. Und Jesus, er lehrt uns das auch zu beten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und ganz bewusst lenkt Jesus in diesem Gebet unseren Blick zum Himmel. Merkt ihr das, die beiden Aspekte hier? Haben etwas mit der Ausrichtung auf Gott zu tun. Auf Gott, unseren liebenden Vater, auf Gott, den heiligen Gott, der alleine eine heile und vollkommene Welt herstellen kann. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Und dass wir verstehen, dass Beten eben heißt, zuallererst den Blick weg von den Problemen, von mir selbst, von allem, was mir vielleicht Sorgen macht, abzulenken und meinen Blick Gott zuzuwenden, auf Gott zu schauen. Aber das ist noch nicht das Ende des Gebets, es geht weiter. Und Jesus, er lehrt uns auch zu beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist, wie meistens wahrscheinlich unsere Gebete anfangen. Ja? Bitte, Herr, gib uns dies oder jenes oder ich hätte gerne noch das, schenk uns dies oder jenes. Jesus, er sagt, zuerst schauen wir auf Gott und nicht auf uns selbst. Aber dann ist es auch berechtigt und wichtig, dass wir eben auch Gott unsere Anliegen bringen. Denn noch ist nicht der Himmel auf Erden. Und noch haben wir alltägliche Bedürfnisse, die gestillt werden wollen. Und Jesus, er weiß das. Er selbst hat ja unter uns gelebt und er hat all das erfahren. Und er kennt all diese Bedürfnisse, die wir haben. Und es ist ihm wichtig, deutlich zu machen, das hat auch Platz im Gebet. Beten ist nicht nur Gott zu verehren und dann mit eigenen Händen sein Leben zu gestalten. Beten ist auch das alltägliche Leben im Vertrauen auf Gottes Versorgung abzugeben. Meine Kinder, die hören gerne Mary Poppins. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kannte das vorher auch nicht, aber seit ich das jeden Abend vorm Einschlafen höre, vorm Einschlafen unserer Kinder besser gesagt, dann kenne ich die Geschichte mittlerweile ziemlich gut. Und die Geschichte von Mary Poppins ist im Prinzip von zwei Kindern, die in einer Familie leben, wo sie einen sehr, sehr strengen Vater haben, der eigentlich keine Zeit für sie hat. Und und so geht halt ein Kindermädchen nach dem nächsten und der Vater ist mit allem nicht zufrieden und die Kinder sind auch unglücklich. Und dann kommt Mary Poppins, das Kindermädchen. Ja? Und das hilft den Kindern und dem Vater, der so kalt und so abweisend ist und eigentlich keine Zeit sich nimmt für die Kinder, hilft dann eben die Kinder und den Vater näher zusammenzubringen, damit sie sich besser verstehen, damit der Vater auch versteht, dass die Kinder mehr brauchen als nur Zucht und Ordnung, ja, und stramm gestanden und viel Respekt und Ehrfurcht vor dem Vater, sondern dass sie eben auch diese Liebe und Zuwendung brauchen, damit sie eben auch mit ihren Problemen zu ihm kommen und eben nicht weglaufen oder versuchen, die auf eigene Faust zu lösen. Das ist so kurz die Geschichte. Und ich sehe da drin auch und gerade ein Bild für das, was Gott möchte. Wisst ihr, manchmal, je nachdem, welche Eltern wir hatten, ist ja unsere Gottesvorstellung auch geprägt von dem Vaterbild, das wir von unserem irdischen Vater haben. Und das ist nun mal so, dass keiner unserer Väter vollkommen ist. Und manche, die sind sehr weit davon entfernt, vollkommen zu sein. Und dann denken wir, Gott ist auch so. Gott will nur Respekt haben. Gott will nur, dass wir ihm gehorchen und fertig. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Natürlich wollen wir Gott verehren und Gott möchte das auch. Und Gott erwartet, dass wir ihm gehorchen, weil er es gut mit uns meint. Und das ist eben die andere Seite. Gott will letztlich nicht nur, dass wir ihm einfach blind gehorchen, sondern dass wir ihm wirklich vertrauen, dass wir ihn lieben, dass wir wissen, er kümmert sich auch um die alltäglichen Dinge. Und wir dürfen zu ihm kommen, auch mit den ganz alltäglichen Dingen in unserem Leben. Und er kennt sie und wir dürfen sie ihm anvertrauen. Wir müssen nicht versuchen, das alles aus eigener Kraft zu machen. Es gibt da ein paar Missverständnisse, die vielleicht mit diesem Satz zusammenhängen. Was Gott uns nicht verspricht ist, er sagt nicht, er wird uns alles geben, was wir uns wünschen. Ja, alle Begehrlichkeiten und Wünsche, die wir vielleicht so haben. Nein. Hier, Jesus wählt ganz bewusst, gib uns täglich oder unser tägliches Brot. Ja, das ist sehr, sehr reduziert. Es meint letztlich einfach nur, dass unsere Grundbedürfnisse befriedigt sind. Dafür steht ja das tägliche Brot. Interessant ist auch das Wörtchen heute. Ja. Gott möchte, dass wir jeden Tag im Vertrauen auf ihn leben. Ja, er wird uns nicht, also wahrscheinlich sehr selten, da muss es schon sehr gute Gründe dafür geben, er wird uns selten eine Lösung geben, die dann für immer gilt. Ja, einmal gebetet, alles bekommen und nie wieder eine Sorge haben. Ja, so etwas gibt es bei Gott nicht. Er möchte, dass wir täglich in der Beziehung zu ihm leben und täglich auf ihn vertrauen, damit er täglich unsere Bedürfnisse heute stillt. Und eine dritte Sache, die wir hier auch beachten müssen. Jesus, er lehrt uns nicht, und wenn ihr nichts zu essen habt, dann betet. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist nicht, was Jesus lehrt. Er sagt, betet so. Und es hört sich so an, als ob jeden Tag. Unser tägliches Brot gib uns heute. Egal, ob wir genug zu essen haben oder zu wenig zu essen haben, sollen wir das beten. Und dann könnte man sich schon fragen, ja, was will Gott uns denn jetzt damit lehren? Ja? Sollen wir einfach nur immer morgens aufstehen, die Hände falten und beten und nicht zur Arbeit gehen, ja, und hoffen, dass das Brot vom Himmel runterfällt? Oder vielleicht sogar direkt in unseren Mund reinfliegt, ich weiß es nicht. Nein, das will Jesus hier nicht sagen. Er will, dass wir arbeiten und dass wir uns davon ernähren. Aber er will, dass wir ganz bewusst beten und verstehen, dass wir letztlich vollkommen von ihm abhängig sind. Wisst ihr, wenn du sagst, Ich arbeite mit meinen eigenen Händen und ich schaffe das alles ganz selbstständig. Ich brauche Gott doch nicht darum zu bitten, ja? Mein Kühlschrank ist voll und ich habe vorgesorgt für die nächste Woche und vielleicht sogar für die nächsten Monate und Jahre. Dann kann ich dir nur sagen, schau mal deine Hände an, mit denen du das alles erschafft hast. Hast du deine Hände gemacht? Wahrscheinlich eher nicht. Und was wäre, wenn morgen deine Hände, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr da wären? Ja, wir sollen arbeiten, aber wir sollen immer wissen, dass wir trotz allem, was wir tun und auch tun müssen, in einer vollkommenen Abhängigkeit und im vollen Vertrauen auf Gott leben. Gerade auch, was unsere alltägliche Versorgung angeht. Und deswegen lehrt Jesus uns dieses Gebet, damit wir lernen, auf Gottes alltägliche Versorgung zu vertrauen und ihn darum zu bitten. Und uns nicht nur auf unsere eigenen Hände zu verlassen. Und zum Schluss spricht Jesus eine Not an, die größer und tiefgreifender ist und bedeutender ist als alle unsere alltäglichen Bedürfnisse. Und Jesus lehrt uns beten und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Und bring uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und dann gibt er nochmal so einen Kommentar hinterher. Denn wenn wir den Menschen ihre Vergehen vergeben, wird unser himmlischer Vater uns auch vergeben. Wenn wir aber den Menschen nicht vergeben, wird unser Vater unsere Vergehen auch nicht vergeben. Wisst ihr, wenn wir beten, denk mal an den Anfang des Gebets, dein Wille geschehe, dann muss uns doch irgendwann bewusst werden, dass wir nicht immer nach Gottes Willen handeln, oder? Wir beten zwar, dass Gottes Wille verwirklicht wird, aber wir wissen, in unserem Leben ist das nicht immer der Fall. Oft missachten wir Gottes Willen, ignorieren ihn einfach. Oder wir brechen ganz bewusst und handeln gegen Gottes Willen. Wenn wir bitten, dein Name werde geheiligt, dann muss uns doch klar sein, wie unheilig und sündig wir selbst vor Gott stehen. Und deswegen ist es nur richtig, dass Jesus hier am Ende sagt, und vergib uns unsere Schuld. Jesus, er musste so nicht beten, weil er vollkommen schuldlos war. Aber seine Jünger und wir alle müssen das. Wir alle sind schuldig vor Gott und vor unseren Mitmenschen. Und wenn wir nur ehrlich zu uns selbst sind, dann wissen wir das auch. Wir haben andere Menschen verletzt, wir haben gelogen, wir haben betrogen. Und man könnte die Liste sehr, sehr lang fortsetzen. Vielleicht bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Bei dem einen vielleicht mit mehr Konsequenzen für sein persönliches Leben als bei anderen. Aber wir alle sind schuldig und deswegen brauchen wir Vergebung. Was Jesus hier verwendet, diese Begriffe von Schuld und Vergebung, kommt eigentlich aus dem Bankenwesen. Ich weiß nicht, ob wir hier einen Banker haben oder einen aber ein paar Grundverständnisse haben wir schon. Was sind Schulden? Ja, was sind Schulden in der Finanz? Man hat quasi anderer Leute Geld ausgegeben. Und deswegen schuldet man das jemandem. Und es gibt einen jemanden, der diese Schuld, quasi dessen Geld wir ausgegeben haben, der das jetzt von uns zurückfordert. Und wir müssen das bezahlen, meistens mit Zinsen. Meistens müssen wir sogar mehr bezahlen, als wir eigentlich ausgegeben haben oder ausgeliehen oder einen Kredit genommen haben. Und wenn wir nicht bezahlen können, dann werden wir bestraft und wahrscheinlich müssen wir trotzdem. Alles, was wir haben, werden wir verlieren. Die Schuld wird so weit wie nur möglich versucht werden zu decken. Wir werden alles verlieren. Vielleicht im Gefängnis landen und dort auch wahrscheinlich nicht so einfach wieder herauskommen. Und wir werden vielleicht sogar im Gefängnis arbeiten müssen, um das zu bezahlen, was wir jemand anderen schulden. Und Gott, er verwendet dieses Verständnis von Schuld auf unser Leben und auf unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen, auf unsere Beziehung zu Gott. Wir alle sind schuldig geworden. Und irgendjemand muss diese Schuld bezahlen. Und in erster Linie sind wir dafür verantwortlich. Das Problem ist, wir können nicht bezahlen. Und das hängt damit zusammen, dass unsere Schuld so groß ist, dass wir das einfach nicht bezahlen können. Man kann das nicht wieder gut machen. Und Jesus ist letztlich von Gott gesandt. Selbst Gott, der Sohn Gottes, kommt auf diese Welt und lebt ein schuldloses Leben und stirbt stellvertretend für uns. Er bezahlt die Schuld, die wir nicht bezahlen können. Er stirbt an unserer Stelle. Er nimmt die Strafe Gottes, die wir alle verdient hätten, auf sich. Er bezahlt, er sühnt. Und nur weil Jesus das getan hat, oder damals war Jesus ja noch unterwegs ans Kreuz, aber er wusste, er wird das tun, nur weil Jesus das getan hat, können wir überhaupt so beten: Vergib uns unsere Schuld. Gott erkehrt nicht die Schuld einfach unter den Teppich. Er sagt nicht einfach: Du hast gesündigt, aber das ist nicht so schlimm. Drück mir mal ein Auge zu, ich mag dich. Das ist nicht, wie Vergebung bei Gott funktioniert. Das wäre auch ungerecht. Das wäre äußerst ungerecht. Gott selbst bezahlt unsere Schuld, damit er uns vergeben kann. Das Einzige, was wir tun können und tun sollten, ist, so zu beten: Vergib uns unsere Schuld. Und interessant ist, dass Jesus genau diesen Aspekt der Vergebung nochmal mit einem Kommentar bedenkt und nochmal etwas hinterher sagt, dass einfach wichtig ist, dass wir es verstehen. Und er betont, dass wenn wir Gottes Vergebung empfangen, hat das etwas damit zu tun, dass wir uns erstmal als schuldige Menschen erkennen. Und das ist nicht, das mögen wir nicht. Zumindest geht es mir so. Ich meine, das bei anderen Menschen auch beobachten zu können. Niemand gibt gerne seine Schuld zu. Man versucht immer, 1000 Ausreden zu finden, weshalb das, was man getan hat, doch nicht so schlimm ist. Der erste Schritt ist, zuzugeben: Ich bin wirklich schuldig. Und niemand, der um Vergebung bittet, normalerweise, ja, um Vergebung zu bitten, ist immer ein Schuldeingeständnis. Und das ist das Erste. Aber das andere, was Jesus noch viel mehr betont, ist, er sagt: Wenn du nicht selbst die Bereitschaft hast, anderen zu vergeben, dann werde ich dir auch nicht vergeben. Dann wird der himmlische Vater dir auch nicht vergeben. Man denkt sich: Mensch, ist das nicht hart? Wieso? Wieso wird das so aneinander geknüpft? Und ich denke, das hat etwas damit zu tun, dass wir, solange wir nicht bereit sind, dem anderen zu vergeben, haben wir nicht verstanden, wie schuldig wir selbst eigentlich vor Gott sind. Das ist ein Problem. Und Jesus erzählt später auch noch eine Geschichte von einem Mann, der eine enorme, man könnte sagen Millionenschuld, ja, hatte, und man hat ihm vergeben. Und wisst ihr, er geht raus aus dem Gerichtssaal und trifft seinen Kollegen, der eine kleine Schuld bei ihm hat. Und er kann ihn nicht vergeben. Er wirft ihn ins Gefängnis und sagt: Du kommst da nicht raus, bis du nicht alles bezahlt hast. Und was meint ihr, was diesem Mann dann widerfahren ist, als sein Herr, der ihm gerade eine unbezahlbare Schuld vergeben hat, davon erfahren hat? Er hat ihn auch ins Gefängnis geworfen und hat gesagt: Du kommst hier nicht raus, bis du alles bezahlt hast. Kurz gesagt, du kommst hier nie wieder raus. Und Jesus, er macht deutlich: Wir können nicht Vergebung erwarten von Gott, obwohl sie da ist. Ja? Jesus alles schon bezahlt hat. Wir können das aber nicht erwarten, wenn wir nicht selbst die Bereitschaft aufbringen, anderen, die an uns schuldig werden, zu vergeben. Weil dann verstehen wir nicht, wie schuldig wir eigentlich sind vor Gott und wie groß Gottes Gnade eigentlich ist. Dann können wir nicht leben als Kinder des himmlischen Vaters. Und Jesus sagt nicht, dass das leicht ist und ich sage das auch nicht. Vergeben ist manchmal sehr, sehr schwer. Und vergeben heißt auch nicht, dass man sagt, ach, das war nicht so schlimm. Nein, das war vielleicht sehr, sehr schlimm. Und vielleicht werdet ihr auch, weil dir jemand irgendetwas angetan hat, vielleicht ist es einfach so gravierend, dass dort nie wirklich eine gute Beziehung daraus mehr erwachsen kann. Das Vertrauen ist vielleicht so stark zerstört, dass du sagst, also ich will dir vergeben, aber ich kann dir nicht vertrauen oder ich kann dir noch nicht vertrauen, dass das jetzt besser wird oder die Wunden sind so tief. Aber die Vergebung, diese grundsätzliche Bereitschaft zu sagen, ich entlasse den anderen aus dieser Schuld, das ist, was Jesus hier fordert. Und Jesus versucht klarzumachen, dass letztlich auch Vergebung der einzige Weg ist, um die Beziehung zu Gott zu heilen und auch um die Beziehung zu unseren Mitmenschen zu heilen. Und wisst ihr, es gibt immer mehr Studien, die haben mit Glauben überhaupt nichts zu tun, wo Menschen feststellen, Mediziner stellen fest, wenn Menschen in sich diese Nichtvergebensbereitschaft, eine Bitterkeit, ein Hass, ein Groll, Wut gegen andere Leute, wenn die diese Dinge in ihrem Leben zulassen und immer weiter nähren, dann werden sie krank. Nicht nur psychisch krank, sie werden körperlich krank, bis hin zu ganz gravierenden Symptomen, ja, wo Menschen extreme Krankheiten bekommen und man weiß nicht, woher das kommt. Und wenn man genauer guckt, dann merkt man, das ist etwas, man nennt das heute psychosomatisch, ja, das ist etwas, das letztlich mit dieser tiefen Nichtvergebensbereitschaft zu tun hat. Und allein, also ein Satz gehört, allein um unserer Willen, ja, sollten wir den anderen vergeben, die Schuld erlassen und nicht diesen Groll, diesen Hass, diesen Rachegedanken und all das Ganze in unserem Herzen tragen. Aber Gott sagt auch, um eine Beziehung zu mir haben zu können, die in Ordnung ist, erwarte ich das. Denn Gott selbst, er hat auch für unsere Schuld bezahlt. Der hat seinen Sohn geopfert, damit wir in eine Beziehung zu ihm kommen können. Und ich denke, das ist das allergrößte Beispiel, was es bedeutet, zu vergeben. Vergeben ist der einzige Weg, um den Himmel auf Erden zu verwirklichen. Und Gott geht uns mit gutem Beispiel voran, indem er seinen Sohn für uns opfert. Und er erwartet jetzt von seinen Kindern, dass sie seinem Beispiel folgen und dass sie vergeben und Versöhnung suchen. Wir haben darüber in Kapitel 5 schon viel gesprochen. Aber das Interessante ist, das Gebet endet noch nicht mal mit der Bitte um Vergebung. Es endet mit der Bitte um Bewahrung in und vor Versuchung durch das Böse. Noch ist keine heile Welt. Und noch stehen wir immer wieder, jeden Tag in der Gefahr, schuldig zu werden. An Gott, an unseren Mitmenschen. Und auch als Kinder des himmlischen Vaters sind wir davor nicht geschützt, andere zu verletzen, egoistisch zu handeln und Gottes Willen für unser Leben zu verfehlen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch diesen Teil des Gebetes beachten. Dass wir Gott bitten, dass er uns hilft, möglichst gar nicht erst in Situationen zu kommen, wo wir zum Bösen verführt werden. Aber, und das ist der Schwerpunkt hier gerade, wenn wir in solche Situationen sind und kommen, und das werden wir spätestens morgen, wenn wir wieder auf Arbeit gehen, dass wir in diesen Situationen Gottes heiligen und guten Willen für unser Leben erkennen und Gott treu nachfolgen. Was beten wir als Kinder des himmlischen Vaters? Als Kinder des himmlischen Vaters verehren wir Gott, wir ersehnen die Verwirklichung seiner Herrschaft, wir vertrauen auf seine alltägliche Versorgung, wir bitten um Vergebung und Bewahrung vor Versuchung. Jesus ergibt uns hier im Vaterunser ein Mustergebet. Und ich kann euch nur ermutigen, mehr unsere Gebete nach diesem Muster zu gestalten. Nicht, dass wir immer das Vaterunser beten oder nur das Vaterunser beten, sondern dass wir eben diese vier Aspekte in unserem Leben beherzigen. Ja, die Anbetung, ja, die Bitte um die Verwirklichung seiner Herrschaft, das Vertrauen in alltäglichen Situationen und die Bitte um Vergebung und Bewahrung. Aber Das Vaterunser ist mehr. Es ist mehr als nur ein Gebet. Das Vaterunser ist letztlich der Ausdruck einer Beziehung, einer wunderbaren Beziehung zwischen uns und unserem Vater. Und ich möchte dich einladen, wenn du hier bist und du hast noch nie gebetet, möchte dich einladen, in diese Beziehung einzutreten. In Beziehung zu deinem liebevollen himmlischen Vater. Er lädt dich ein, er bietet dir das an. Er hat alles in Bewegung gesetzt, um dir das zu ermöglichen. Die Frage ist, schlägst du ein, möchtest du das? Dazu möchte ich dich heute einladen. Lasst uns unseren himmlischen Vater anbeten. Ich möchte dich bitten, aufzustehen. Himmlischer Vater, du bist ein liebevoller und heiliger Gott. Du schenkst uns deine Gnade und Güte jeden Tag. Und wir sehnen uns danach, dass wir endlich ein Teil von deinem Reich sind, dass wir dich persönlich Auge zu Auge sehen können, dass du unsere Tränen trocknest, unsere Leiden stillst. Ja, Vater, wir bitten dich auch, dass du uns versorgst. Du siehst die kommende Woche, du weißt um alle Probleme, Herausforderungen, Schwierigkeiten und ich bitte dich, sei du dabei und hilf uns. Du kennst aber auch unsere Schuld, wo wir schuldig geworden sind vor dir, wo wir schuldig geworden sind aneinander. Wir bitten dich, dass du uns vergibst, wie wir vergeben. Und ich bitte dich, dass du uns bewahrst, wenn wir in der kommenden Woche unterwegs sein werden, in unserem alltäglichen Leben, auf Arbeit, zu Hause, in Familien, mit Freunden, dass du uns bewahrst vor Versuchung. Und noch viel mehr bitten wir dich, dass du uns in Versuchung, in Situationen, denen wir uns nicht entziehen können, wo wir vor die Entscheidung gestellt werden, wem wir folgen, folgen wir unseren Wünschen oder folgen wir deinem heiligen Willen. Hilf uns da, die Treue zu dir zu halten. Amen. Segne euch.